Lieber Joachim, herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich, dass ich da bin. Was verschafft mir die Ehre?
Dir verschafft die Ehre, dass wir neulich einmal ein Gespräch angerissen haben, wo ich dachte, das wäre interessant, da weiterzusprechen. Und das war das Thema kam auf, für wen produziert man eigentlich, beziehungsweise was ist ein Werk, was versteht ein Künstler als Werk? Also es war eher so ein Themenfeld, ist ein Gespräch ein Werk, wer ist das Publikum? Und ich habe jetzt für heute mal so ein bisschen das Thema gesetzt, einfach als Rahmen, aus dem man immer ausbrechen kann, Audience of One, was sich eigentlich gar nicht so gut ins Deutsche übersetzt, oder? Publikum, das aus einer Person besteht vielleicht?
Ja, ich glaube auch, dass es auf Englisch besser funktioniert. Ich fand es übrigens ganz, ganz witzig und ganz passend, weil also für mich ist dieses Themenfeld ist ja seit langer Zeit sehr präsent, in dem bewege ich mich eigentlich ganz gern, habe dem aber nie einen Namen gegeben oder irgendein Label gegeben. Gut, wahrscheinlich gibt es Gründe dafür, dass ich das nicht gemacht habe, aber trotzdem fand ich es auch sehr amüsant, diesen Begriff zu sehen.
Audience of One.
Audience of One, und habe mir dann sofort die Frage gestellt, ob das vielleicht unter Umständen schon irgendwas ist, was allenthalben diskutiert wird, was schon ein stehender Begriff ist.
Es wird nicht allenthalben, glaube ich, diskutiert. Das wird in meiner Beziehung diskutiert, weil mir mein Partner manchmal entgegenbringt oder wir öfter diskutiert haben, wer ist denn eigentlich, wenn ich Kunst mache, wer ist denn eigentlich das Publikum? Er stellt mir manchmal die Frage, wer ist denn eigentlich das Publikum, für wen produzierst du? Und manchmal den impliziten Vorwurf, ist die Audience, interessiert es überhaupt irgendwen oder sind die Arbeiten so kryptisch, dass du damit eigentlich die große Masse schon ausschließt? Und reduzierst du eigentlich deine fiktive Audience, für die du produzierst, auf eine Person, die eine Person, die vielleicht da draußen ist, die Arbeit verstehen wird oder der die Arbeit was sagen wird? Und gibt's die überhaupt und ist das genug? Und deswegen ist für mich Audience of One wie so ein etablierter In-Joke, und wie es so ist mit diesen Begriffen, habe ich den jetzt einfach die so entgegengeschleudert, als gäbe es den schon. Aber ich glaube nicht, dass es, oder ich bin mir das nicht bewusst, ob das außerhalb dieser Diskussion ein feststehender Begriff ist.
Okay. Ja, da sind ja schon gleich ganz viele super interessante Unterthemen dabei und auch Bereiche, wo ich sagen würde, da wird im Allgemeinen nicht so präzise drüber gesprochen oder man denkt, dass man genau weiß, worüber man spricht. Und eigentlich ist vieles unklar. Das fängt erst schon mal mit dem Begriff Kunst an. Dann ist auch diese Annahme drin, dass man das ja auf jeden Fall für irgendein Publikum macht. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit, dass man Dinge für ein Publikum macht. Und in meinen allen möglichen Aktivitäten, die ich so habe, mache ich mir sehr oft Gedanken, wie erreicht man Leute. Und das ist auch eine Diskussion, die ich oft mit Leuten habe. Aber die Frage, die mich eigentlich auch in dieses ganze Feld reingetrieben hat, ist wirklich, wann fängt so eine Sache überhaupt an, ein Kunstwerk zu sein? Wobei ich, wie gesagt, den Begriff Kunst, den können wir vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen auseinandernehmen oder eingrenzen, was überhaupt eine sinnvolle Anwendung für diesen Begriff heute ist. Und ich glaube, es gibt auf jeden Fall, egal was man jetzt denkt, was Kunst ist und was Kunst tun soll, gibt es sowieso immer diesen einen Moment, wo es erstmal einen Betrachter nur gibt. Weil derjenige oder diejenige, die sich ein Werk ausdenkt, die das kreiert, ist der Erste, die erste Betrachterin. Das kann unter Umständen durchaus sein, dass das Werk entsteht, bevor es intellektuell überrissen ist, also sprich expressive Malerei. Ich mache irgendwas, ich kleckse wild auf irgendeine Leinwand rum und ich sehe das, bevor irgendjemand anderes das sieht. Und dann treffe ich auch irgendwann eine Entscheidung, also es gibt sicherlich auch Strategien, dass ich nicht mal diese Entscheidung treffe, aber grundsätzlich ist irgendwann die Entscheidung da, okay, das ist jetzt okay, das ist schön, das lasse ich jetzt so. Und von daher glaube ich, das ist, also wir hatten ja auch die Diskussion, oder das ist eine Diskussion, die oft, oder was einem oft begegnet wird in diesem Zusammenhang, ist, naja, solange das kein anderer gesehen hat, ist das gar keine Kunst. Und ich argumentiere eben, dieses Phänomen, dass es erstmal einen Betrachter gibt, das ist auf jeden Fall da. Und wenn man sagt, dann ist es noch keine Kunst, dann ist ja die Frage, wann ist die Geburt des Kunstwerks?
Hm. Das ist ja ein ganz sehr großes Themenfeld für sich. Was ist ein Kunstwerk? Was ist Kunst? Ich weiß gar nicht, ob ich für diese Publikumsdebatte unbedingt in die Richtung gehen möchte, einfach weil ich uns schon darin verloren sehen gehe. Oder vielleicht sollten wir es von dem Kunstbegriff oder dem Künstlerbegriff, also von diesem hohen Ross überhaupt erstmal runterholen. Weil Produktion ist ja nicht immer künstlerische Produktion. Produktion kann ja semikünstlerische, kreative Produktion sein, die dann wieder in einem anderen Kontext eingebettet wird. Oder kreative Produktion, man denkt sich ein Produkt aus, das man dann verkaufen möchte oder so. Also der Publikumsbegriff ist ja relativ weit. Und ich weiß gar nicht, ob jeder, der produziert, am Anfang sich so die Publikumsfrage überhaupt stellt. Die kommt dann irgendwann in der Reflexion auf, aber setzt sozusagen die, als offene Frage, setzt die Produktion oder der Impuls der Produktion die Publikumsfrage überhaupt voraus? Ich glaube, sie ist implizit immer drin.
Ja, also das ist tatsächlich interessant und sicherlich auch schon eine erste wirklich also eine Kontroverse und auch so eine Frage, wo es irgendwie vielleicht manchmal so ein kleines Aneinander vorbeireden gibt. Also zum einen ist in einem wie auch immer gearteten etwas romantischen Kunstbegriff, ist das sehr, sehr positiv bewertet, wenn man sich erstmal keine Gedanken über sein Publikum macht, sondern wenn man etwas macht, was man aus einem inneren Antrieb heraus einfach machen muss.
Expression, es muss raus
und es ist wirklich ein inneres Anliegen, das, also da kommt, wie gesagt, da spielt sicherlich die ganze Geschichte, wie Kunst entstanden ist, auch irgendwelche Dinge, die vielleicht so aus religiösen Vorstellungen herauskommen, spielt eine Rolle, brauchen wir, glaube ich, nicht viel tiefer einzusteigen, aber das ist eigentlich positiv bewertet. Die sich zuerst über das Publikum Gedanken zu machen, das ist eigentlich, ist man dann schon ein bisschen korrumpiert. Dann ist man schon jemand, der eigentlich Anerkennung sucht, der etwas tut, um anderen zu gefallen. Auf der anderen Seite ist in der die Art, wie heute auch Kunst praktiziert, auch gelehrt wird, auch das, was wahrscheinlich, ich weiß nicht, bei mir ist es sehr lange her, dass ich auf einer Kunsthochschule war, aber das, was so Professoren, die vielleicht sich sogar ein bisschen moderner verorten, ihren Leuten sagen, okay, du musst dir darüber Gedanken machen, du musst dir Gedanken machen, wie du dich vermarktest und so weiter. Das heißt, es ist eigentlich ganz legitim geworden, darüber zu sprechen. Das ist nicht mehr so schambehaftet, wie das vielleicht, war nicht dabei, aber wie das vielleicht irgendwie so im 19. Jahrhundert noch gewesen wäre. Ich glaube, es ist zumindest irgendwie möglich, etwas zu tun, ohne sich über ein Publikum Gedanken zu machen. Und da berührt man ja auch Fragen der Freiheit, also
genau, es gibt ja, das ist ja oft, genau dieser Punkt ist ja sehr oft mit vielleicht auch einer etwas klischeehaften Vorstellung von Freiheit verbunden oder mit einer großen Sehnsucht nach der künstlerischen Freiheit, ohne Publikum produzieren zu dürfen. Es gibt in irgendeinem Paul Auster-Roman, ich glaube, es ist in seiner New York-Trilogie, gibt es die Figur eines Malers, der in der, ist völlig überspitzt beschrieben, ein Maler, der in der Wüste verloren geht, dort eine Grotte entdeckt. Ich glaube, er steckt in der künstlerischen Krise. Es ist sehr lange her, dass ich das gelesen habe. Aber ich erinnere mich an diesen Moment, dass er eine Grotte entdeckt in der Wüste, in der vor ihm ein Hermit gelebt hat. Und anscheinend ist die Höhle oder diese Grotte unbewohnt. Und er findet aber Materialien vor und kann dann also anfangen, frei zu arbeiten. Und schafft dann in dieser Zeit, so wird er das später seinem Biografen erzählen, auch sehr interessant, weil das ja dann irgendwie nochmal ein ganz anderes Publikum ist, die Leser der eigenen Biografie. Seinem Biografen oder seinem, der Person, der, die er zu seinem Biografen auserwählt hat, erzählt er dann später, dass das die freiste produktive Zeit seines Lebens war, weil er von dem Druck des Publikums befreit war. Also natürlich metaphorisch dargestellt in der Wüste, menschenleer, da jenseits des menschlichen Zugriffs, jenseits des menschlichen Blicks vor allem. Und erst dort findet er die Freiheit, die er in der Malerei davor nie gefunden
hat. Aber er ist da an diesem Ort in irgendeiner Weise gefangen oder er kann da schon weg?
Er könnte weg.
Okay.
Genau. Aber er produziert Werke, von denen er glaubt zu wissen, dass die nie ein Mensch sehen wird. Das taucht ja in verschiedenen Motiven als Klischee auch in überall immer wieder auf. Also dieses, was würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Was ist das Buch, das du mitnehmen würdest? Welches Kunstwerk würdest du produzieren? Also diese Vorstellung, die Fantasie, dass es den menschlichen Blicken eigentlich nicht mehr gibt, oft geknüpft an so eine ideale Vorstellung von der Freiheit, sich des Blicks entledigt zu haben. Und ich glaube übrigens, Paul Auster glaubt es auch, dass es nicht stimmt. Dass es in sich, dass es nur als Fantasie funktioniert. Und in diesem Buch ist es auch als Fantasie beschrieben oder so überspitzt beschrieben, dass man das nicht für bare Münze nehmen kann. Denn ich glaube, selbst wenn du in der entlegensten Höhle in der Wüste bist oder auf einer Insel, ist das ja eine Fantasie, die du jetzt im Kontext einer sozialen Eingebettetheit hast. Oder die ausmalst eigentlich als Ausbruchsfantasie aus dem Druck, den du dadurch verspürst, dass andere Leute dein Werk betrachten und Kunst ja auch irgendwie immer Kommunikation ist. Also man ist kommunikativ eingebettet mit der Produktion. Und ich glaube, es ist aber auch nur das. Es ist eine Ausbruchsfantasie. Denn sich vorzustellen, dass wirklich nie mehr, dass es keinen Blick mehr auf Erden gibt, außer deinem, würde, glaube ich, jede Produktion sterben lassen, weil jede Möglichkeit der Kommunikation gestorben ist.
Also ich würde eher sagen, es ist ein Armutszeugnis, wenn man in die Wüste muss, um sich das vorstellen zu können. Das kann man ja vielleicht auch zu Hause in seiner kleinen...
Die Wüste ist ja die Vorstellung.
Ja, genau. Also, ja. Also interessanterweise diese romantische Vorstellung, jetzt in die Natur zu gehen, sich aus der Zivilisation zurückzuziehen, so, die haben ja auch ganz normale Leute, die jetzt überhaupt nicht unbedingt was schaffen wollen. Das ist auch was irgendwie positiv belegt ist. Die Einsamkeit im Vergleich zum urbanen Treiben, das irgendwie nur nervig und stressig ist und wo man nicht zu sich selbst findet.
Ja, interessanterweise muss man immer erstmal von sich weg, um zu sich selbst zu finden. Das ist eigentlich das Narrativ, das unter all dem liegt. Ist das Auswandern, die Reise um die Welt. Also eigentlich wird es immer so geframed, dass man ja eigentlich eine wahre Essenz oder eine wahre Identität hat, die auf irgendeine Weise als rein beschrieben wird, zu der man, die man finden oder zu der man zurückfinden muss. Aber es ist jedes Mal eine Bewegung und um dorthin zu gelangen, muss man erstmal von sich weg.
Ja, also ich habe trotz dieser lang stehenden Faszination und Beschäftigung mit diesem Thema, ist für mich die soziale Interaktion mit anderen und auch das Leben in der Interaktion mit anderen ist überhaupt gar nicht negativ belegt. Also das teile ich so gar nicht. Und ich glaube, dieses sich selbst finden oder etwas nur für sich zu tun, die Beschäftigung damit, das kam bei mir, als ich, wie gesagt, sehr viel jünger war und angefangen habe, mich mit Kunst zu befassen, eher daher, dass ich mir selbst nicht so richtig über den Weg getraut habe. Warum mache ich das, was ich hier mache? Beziehungsweise ich habe gemerkt, dass ich Motivationen habe, die jetzt vielleicht eigentlich so nachdem was so akzeptiert ist, vielleicht gar nicht so cool sind. Also zum Beispiel irgendwie auf das Publikum schiele und habe mir die Frage gestellt, gibt es denn Dinge, die so interessant sind, dass ich sie machen will, ganz unabhängig davon, dass andere Leute die auch sehen wollen? Und oder bin ich jemand, der eigentlich gefallen will in erster Linie? Und ich finde das jetzt auch moralisch nicht schlimm oder so, aber ich habe das als Experiment mit mir selbst, habe ich das interessant gefunden. Und ich glaube, dass diese, wenn man das ernsthaft versucht, dann merkt man, dass das gar nicht so leicht ist, was zu tun, was einen wirklich interessiert, was man wirklich schaffen will, machen will, unabhängig davon, ob es dafür ein Publikum gibt. Und dann kommt man auch ganz schnell hin, dass das vielleicht in anderen Bereichen des Lebens, wo es jetzt nicht um künstlerische Produktion geht, ganz ähnlich ist.
Ja, ich glaube, man kann jetzt zwei Arten von Publikum unterscheiden in dem, was du gerade beschrieben hast, schon. Das Publikum, für das man bewusst produziert, also wirklich die reale Audience, die man sich vorstellt, die man vielleicht auch an sowas wie, ist das realistisch, was ist deren Geschmack, was ist deren Hintergrund, an solche Faktoren koppelt. Und dann gibt es ja aber noch eine andere, viel vagere Audience, ein viel vageres Publikum, das, glaube ich, also selbst wenn du davon ausgehst, ich teste jetzt mal aus, ob ich produzieren kann, und zwar nicht für ein Publikum, sondern produzieren kann nur für mich selbst. Da stelle ich mir die Frage, ob man das überhaupt rauskürzen kann. Also ob es, auch wenn du was für dich produzierst, was in deinen Augen nicht für ein Publikum gemacht ist, sondern etwas, was nach deinen Maßstäben produziert wird, was vielleicht eventuell nie jemand zu sehen bekommt, dass ob selbst in solchen Extremfällen so eine abstrakte, vage Vorstellung von dem Publikum und sei es einfach nur der andere an sich, der andere der Philosophie, also dass es andere Menschen gibt, ja. Dass Menschen in Kommunikations- und sozialen Zusammenhängen sind, ob man das rauskürzen kann oder nicht. Und ich würde bezweifeln, dass man es rauskürzen kann, aber eine andere Frage, die sich dann stellt, ist natürlich, ist dieser andere schon ein Publikum? Mhm. Also ist sozusagen auch der andere, den ich im Gespräch adressiere oder sogar der andere, den ich im Selbstgespräch adressiere, ist das schon eine ganz vage Vorstellung von einem Publikum? Einfach nur dadurch, dass mein Ausdruck, sei es mein sprachlicher Ausdruck, sei es mein künstlerischer Ausdruck, einen Adressaten hat. Und selbst wenn der Adressat ich selber bin, werde ich da nicht zu meinem eigenen Publikum. Und bedeutet das aber nicht im Rückschluss, dass es Produzieren ohne Publikum gar nicht gibt?
Also ich glaube, da muss man vielleicht auch darauf zu sprechen kommen, dass wir eben Menschen sind. Also ich glaube schon, dass es möglich ist, sich andere Wesen vorzustellen, die das auf eine andere Art machen können. Aber vielleicht ist selbst das schwierig. Aber die Art, wie unsere also Kognition, die wir selbst auch beobachten können, abläuft, ist eben in irgendeiner Weise eine Art von Kommunikation. Und ich glaube, diese Fähigkeit, das zu tun, ist eben genau daraus entstanden, dass wir eben mit anderen Menschen interagieren müssen. Also beziehungsweise wir sind eben eine Spezies, die das tut. Und deswegen gibt es uns wahrscheinlich überhaupt noch. Und also ich glaube, von daher findet Denken halt eben in dieser, ja, immer irgendwie mit dieser Metapher der Auseinandersetzung mit irgendetwas oder irgendjemandem statt. Ein Bild, das ich relativ oft habe, wenn ich für mich irgendwas schaffe, irgendwelche Gedanken schaffe, ist, dass das, was da in meinem Kopf entsteht, letztlich ein Ereignis im Universum ist. Also unabhängig davon, dass es halt eben ein sehr kleines Ereignis im Universum, weil es findet ja nur in meinem Kopf statt. Und dann habe ich natürlich diese Vorstellung, dieses Universum quasi von außen zu beobachten, aber diese Entität gibt es ja nicht, also ich glaube ja nicht, dass es die gibt. Aber auch da, wie gesagt, diese Vorstellung ist auf jeden Fall da. Da gibt es irgendeinen Beobachter, der eben dann doch am Ende mich beobachtet. Aber die Vorstellung dieses Beobachters ist ja auch wiederum ein Ereignis, das es nur in meinem Kopf gibt. Also es ist dann, das ist
endlos,
in mir, genau. Das ist also an der Stelle, kann man das Spiel weitertreiben. Mhm.
Es gibt von Siri Husved ein Buch, das ist eine Essay-Sammlung, die heißt A Woman Looking at Men Looking at Women, wo diese im Titel diese Verschachtelung oder dieser Regress des Beobachtens irgendwie sehr schön aufgenommen ist. Es sind sehr viele kognitionswissenschaftliche Betrachtungen, kunstgeschichtliche Betrachtungen, aber auch feministische Betrachtungen und alles taucht eigentlich in diesem Titel schon auf. Also dass natürlich, wie du eben gerade schon gesagt hast, dass das menschliche Bewusstsein erst in der Kommunikation mit dem anderen sich herausbilden kann und also den anderen, sei es als fiktive Entität, braucht, um eine Vorstellung eines Selbst zu entwickeln. Dann, dass man natürlich dem Blick des anderen in gewisser Weise auch immer ausgeliefert ist. Also, dass derjenige, der mich beobachtet, das macht mich zum Objekt. Natürlich bin ich gleichzeitig aber auch Subjekt und kann den Blick zurückwerfen. Und sie nutzt die jetzt aus einer feministischen Sicht gesehen den sehr vorbelasteten Blick des Mannes auf die Frau, indem sie einfach einen Schritt zurücktritt und den Mann dabei beobachtet, wie er die Frau beobachtet. Das sagt ja der Titel. Und diese Kette könnte man natürlich jetzt endlos weiterführen. Und in diesem Buch gibt es eine Stelle, wo sie beschreibt, warum sie eigentlich Autorin ist. Also sie schreibt neben ihren Essays auch Romane und spricht an einer Stelle über den Betrachter, beziehungsweise in ihrem Fall den Leser, den sie dabei adressiert. Und ihr fällt auf, dass sie eigentlich einen Leser im Kopf hat, wenn sie schreibt, aber dieser Leser ist eigentlich ein idealer Leser. Das heißt, der versteht jeden In-Joke, der hat alle Bücher gelesen, die sie gelesen hat, der keine poetische Wendung geht an dieser Person vorbei. Und natürlich ist ihr klar, dass es diesen Leser eigentlich nicht gibt. Sprich, und trotzdem entwirft sie ja in der Produktion das Bild dieses Lesers. Aber wenn der ideale Leser alles weiß, was sie weiß, jedes Buch gelesen hat, das sie gelesen hat und jeden Witz versteht, den sie macht, dann ist dieser ideale Leser ja eigentlich sie. Also, zeigt, und das ist ja vollkommen bewusst, das arbeitet sie an dieser Stelle heraus, und zeigt aber, dass sie ein mentales Bild des anderen entwerfen muss, für den sie schreibt. Und das hat ja was mit diesem Ereignis, eine Ähnlichkeit mit dem Ereignis, das du gerade beschrieben hast, ne? Also das mentale Ereignis, das dann so eine endlose Kette von Beobachtern und Beobachteten aufmacht.
Genau, also dieses ursprüngliche Bild, also sie beobachtet den Mann, der eine Frau beobachtet. Also beobachten, wenn man das jetzt wirklich auf Beobachten reduziert, dann passiert ja eigentlich noch gar nichts. Also wenn ich jetzt jemanden sehe, der jemand anderen ansieht, weiß ich ja nicht, was in dem Kopf vorgeht. Ja, also ohne jetzt in irgendwelche postmodernen Dinge da abgleiten zu wollen, also das ist ja eher das echte Problem, dem man nicht entkommt, dass natürlich letztlich alles im eigenen Kopf passiert und sehr vieles, also auch Kommunikation, wie gesagt, die ich jetzt überhaupt nicht diskreditieren will oder an die ich glaube, die mir auch wichtig ist, aber letzten Endes ist es natürlich trotzdem so, das, was man tatsächlich beobachtet, ist das, was im eigenen Kopf stattfindet. Da, klar, man hat irgendwelche Techniken des Abgleichs und so weiter, aber eigentlich ist man auf sich zurückgeworfen. Und ja, da kann ich eigentlich wieder so einen kleinen, also ein bisschen zurückkommen zu dieser, also zu meiner Überlegung, zu meinen Überlegungen, die ich im Zusammenhang mit der Kunstproduktion angestellt habe. Wenn sowieso alles in meinem Kopf passiert, dann ist der kürzeste Weg, Phänomene in meinem Kopf zu erzeugen, wahrscheinlich einer, wo ich gar nicht aus meinem Kopf raus muss und den Umweg über die anderen gehen muss. Ich habe halt in der oft einen sehr, vielleicht ein bisschen so einen formalen Ansatz, über solche Dinge nachzudenken, aber also auf diesem Gedanken bin ich halt eben sehr lange hängen geblieben, muss ich sagen. Weil wenn das so ist, dann ist ja, also ich möchte ja auch eine bestimmte Ökonomie der Produktion haben. Ne, das ist für mich auch tatsächlich, auch, dann hat das auch was mit Eleganz zu tun. Dann kommt man dahin, dass man in der Produktion eine gewisse Ästhetik haben will. Und für mich heißt das halt eben eigentlich, entweder keinen unnötigen Aufwand zu betreiben oder eben das Gegenteil zu tun, was ich auch gerne gemacht habe, ist halt einen absurden Aufwand zu treiben, aber genau halt eben wissend, dass das ein absurder Aufwand ist, dass ich irgendwas ganz Umständliches mache, um einen kleinen Effekt zu erzielen. Also ich glaube, es gibt viele Arbeiten, die darüber funktionieren, dass Leute einen abwegigen Aufwand betreiben, dass sie unmenschliche Anstrengungen unternehmen, um irgendwie am Ende was zu machen, was man irgendwie auch ganz einfach machen kann. Oder zum Beispiel Dinge manuell zu tun, die man automatisieren kann. Ist vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel für ein Kunstwerk, aber es gibt so einen polnischen Maler, der hat irgendwann mal angefangen, einfach zu zahlen von null bis unendlich. Das schreibe ich jetzt Roman Opalka oder wie ist er. Der hat das als eine Befreiung empfunden, letzten Endes jeden Tag wie so ein Office-Job zu haben, wo er in sein Atelier geht, und der hat dann irgendwie, ich glaube, von dunkel nach hell oder so, hat sich das dann verändert, aber er hat im Prinzip sein ganzes Leben, wahrscheinlich lebt er nicht mehr, warten, schon älter sein, aber hat er einfach Zahlen aufgeschrieben. Das ist ein absurder Aufwand, um eigentlich diese Story, die ich jetzt irgendwie in 10 Sekunden erzählt habe, zu schaffen. Die habe ich in 10 Sekunden erzählt und jeder kapiert, also da ist alles drin. Da muss man nicht mehr zu sagen.
Das hat sehr was von so einer Mönchszelle.
Genau, das kommt, man kommt da auch ganz schnell genau auf diese, also wir hatten ja heute schon, sind wir schon ein paar Mal so in diese Ecke gekommen. Man kommt da halt eben genau auch zu diesen religiösen Sachen und da aber wahrscheinlich auch, weil sich gerade, wahrscheinlich auch gerade so östliche Religionen, die sind vielleicht auch so entstanden, dass Leute sich halt eben ganz ähnliche Fragen gestellt haben oder vor ähnlichen Problemen standen. Und dann sind da sicherlich halt eben so Meditationstechniken und sowas oder auch dieses, ich gehe alleine in die Wüste, das gibt es natürlich auch bei den mediterranen Religionen ganz, ganz viel. Ich glaube, in der Bibel hat man es auch oft, dass da Leute irgendwie in der Wüste sitzen und dann plötzlich Gott sehen und so. Aber wahrscheinlich kommt das kommen diese Bilder daher, dass Leute sich eben schon ganz früh auch so Sinnfragen gestellt haben.
Ja, in dem Fall dann Kunst eigentlich als Selbsttechnik oder als Technik der Verausgabung und aber eben angeleitet von der Vorstellung, dass vielleicht Wissen nicht zwangsläufig was ist, wie du es eben auch beschrieben hast, oder Erkenntnis was im Kopf stattfindet, sondern irgendwas, was vielleicht auch über den ganzen Körper erfahren werden kann, oder dass es Wissensformen gibt, die eben nicht nur als Ereignis im Kopf stattfinden, sondern an dem bewussten Wissen vorbei gewissermaßen zum Zuge kommen. Also da ist ja zum Beispiel Bataille ein ganz großer Theoretiker von, der für das Wissen in der Selbstverausgabung, das Wissen des, also des Absurden, das Wissen, Techniken, die einen von sich selbst entfernen, sei es das Opfer, sei es die Poesie, sei es die Erotik, die aber eigentlich alle gemeinsam haben, dass man einen Schritt von sich zurücktreten kann. Und da haben wir wieder dieses gleiche Motiv, dass man sich selbst entkommen muss, um zu sich selbst zu kommen. Die es einem erlauben, einen Schritt zurückzutreten, aus sich rauszutreten, und dass darin eine Erkenntnis liegt, auf die wir sonst keinen Zugriff haben. Mhm. Und ich glaube, viele dieser meditativen, mystischen, asketischen, mönchsartigen Kunstpraxen reichen eigentlich weisen in diese Richtung, ne?
Ja, das denke ich auch auf jeden Fall.
Und haben die dann keinen Adressaten? Was glaubst du? Oder ist der Adressat so eine abstrakte Instanz wie Gott bei den Mystikerinnen oder vielleicht sowas wie das Menschsein, die Erfahrung des Menschseins oder das Wissen, also vielleicht eine Bewegung eher in Richtung einer abstrakten Erfahrung.
Also jetzt aus Sicht desjenigen oder derjenigen, die das tut, die sich so aus dem sozialen Leben herausnimmt. Also ich würde schon sagen, dass es sicherlich Menschen gab in der Menschheitsgeschichte, die das sehr seriös und ernsthaft versucht haben zu erforschen und dann eben solche Sachen gemacht haben. Und es sind ja auch, gerade bei den östlichen Religionen sind Menschen ja geradezu Höchstleistungen in diesem Bereich vollbracht. Interessant ist natürlich, dass trotzdem die Geschichten darüber überliefert werden. Also da gibt es dann irgendwie ein Publikum. Also zumindest, also vielleicht sind das nicht immer die realen Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, aber es gibt, zumindest hat das eine Wirkung auf andere gehabt, die stark genug war, dass man diese Geschichte weitererzählt hat. Und diese Geschichte, also wenn diese Faszination da ist, heißt das ja auch, dass man das zumindest im eigenen Kopf mal durchspielt, selbst wenn man sich jetzt selbst nicht jahrelang in die Wüste setzt oder sowas macht.
Genau, ich glaube auch, dass das Publikum ist nicht auf die Menschen, wenn wir vom Publikum sprechen, müssen wir das nicht auf die Menschen, die jetzt gerade mit uns auf der Erde leben, beschränken. Es kann sich natürlich an ein zukünftiges Publikum richten und ich glaube, das kann auch diese Zeitspanne kann sehr gestreckt sein. Ich glaube, dass auch die, zukünftige Archäologen theoretisch, also sowas wie die Jahrhunderte entfernt sind, theoretisch ein fiktives Publikum sein könnten. Vielleicht keins, das man bewusst adressiert, aber eins, das irgendwie, wir sind nicht die Letzten auf Erden.
Also ich glaube, diese Vorstellung, dass wir, dass der Publikumsraum, dass der eben groß ist und auch zeitlich groß ist und dass wir auch was für zukünftige oder auch zukünftige Generationen dazugehören, ist eigentlich vollkommen, also das ist Mainstream.
Genau, in der Kunstproduktion auf jeden Fall. Teilweise gehen die Formulierungen ja auch eher in die Richtung, ich will die Kunstgeschichte vorantreiben, also ein Fortschrittsgedanke, der ja auch die Einspeisung des eigenen Werks in einen größeren Strom an Kunstwerken, der eine Richtung aufweist, suggerieren. Das ist alles klar. Ich meine, wenn ich jetzt von zukünftigen Archäologen spreche, meine ich eigentlich nicht die Kunsthistoriker in 200 Jahren, sondern ein vielleicht nicht mal aktiv gedachter Gedanke von, auch wenn der Maler in der Wüste malt und selbst wenn er glauben würde, es gäbe keinen anderen Menschen mehr auf Erden, könnte er ja, ist damit noch nicht die Möglichkeit eines Blicks, also ist ganz abstrakt gedacht, die Möglichkeit eines Blicks eliminiert. Man kann den Zeithorizont dehnen, man kann sagen, ach, vielleicht gibt es noch eine Alienrasse da draußen, die hat das auch noch nicht gesehen und ich spreche jetzt nicht
oder
von...
Vielleicht, oder ein ganz anderes Phänomen, vielleicht hat er eine multiple Persönlichkeitsstörung und es gibt ihn selbst.
Zum Beispiel, also genau, aber das ist, ich ziehe es deswegen in dieses Abstrakte und vielleicht auch ein bisschen Lächerliche, ich kenne nicht viele Künstler, die über zukünftige Archäologen oder Aliens nachdenken, wenn sie produzieren. Aber natürlich ist diese Außenperspektive oder die Möglichkeit eines Blicks. Ich glaube, es geht mir ein bisschen darum. Und ich habe mich gefragt, wie weit man es eigentlich runterbrechen kann, das Publikum. Wenn man jetzt von einem realen Publikum, den wirklichen Menschen, die meine Arbeiten betrachten, absieht und es einfach nur oder es immer weiter abstrahiert, bei was landet man dann? Und für mich ist es diese Formel geworden, die Möglichkeit eines Blicks. Und ich glaube, Produktion würde dann zusammenfallen, wenn es die Möglichkeit eines Blicks nicht mehr gäbe. Aber wann ist kann dieser Punkt überhaupt erreicht werden? Wahrscheinlich nicht, weil Menschen eben soziale Wesen sind und überhaupt nicht außerhalb dieser sozialen Kategorien und der Möglichkeit des Blicks eines anderen denken können.
Also die Möglichkeit eines Blicks ist ja für dich schon die Vorstellung, dass es einen Blick geben könnte. Das heißt, die Möglichkeit eines Blickes gibt es nur in einem Gehirn nicht, das eben nicht in der Lage ist, sich diesen Blick vorzustellen. Also es wäre sozusagen...
Genau, und trotzdem ist das die Fantasie, und das ist doch interessant.
Ja, also da kommt man dahin, also... wenn man sich jetzt so eine künstliche Intelligenz vorstellt zum Beispiel, da stellt man sich ja durchaus die Frage, können die irgendwann anfangen, Dinge zu tun, rumzuspielen, kreativ zu werden und so weiter? Können sie sicherlich, aber das kann irgendwie ganz anders aussehen. Aber da könnte man sich natürlich irgendein Gebilde vorstellen, was vielleicht eben nicht oder auf eine andere Art eben diesen Blick sich vorstellt oder imaginiert.
Genau, und aber wenn man das, wenn wir jetzt schon quasi ins Außermenschliche reichen müssen, um uns das vorzustellen, kann man da nicht im Rückschluss sagen, es braucht eine Audience of One ist ausreichend, aber eine Audience of One braucht es. Es braucht den einen.
Ja, also ich glaube, ist vielleicht so eine Möglichkeit, in das einzusteigen, was mir irgendwie jetzt schon seit ein paar Minuten auch so im Kopf herumgeht. Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, über den einen Menschen, einen Künstler, der eben irgendwas tut, und dann, ja, die Frage ist, gibt es da ein Publikum oder nicht, aber es gibt ja auch das, also kollaboratives Arbeiten ist ja auch ein großes Thema und war also gerade zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, mich mit Kunst zu beschäftigen, war das sogar ganz, ganz toll, ganz hip, dass man irgendwie zusammen was tut. Und da gibt es natürlich zum einen die also so Performance-Intervention-Kunst, die wiederum schwer in die Ewigkeit einzuschreiben ist, weil das, was da wirklich passiert, passiert ja genau in diesem einen Moment, wo die Akteure zusammenkommen. Und das kann man irgendwie dokumentieren. Es gab natürlich auch immer radikale Leute, die gesagt haben, so, das darf man gar nicht dokumentieren, kann man eigentlich nicht. Aber da ist natürlich klar, dass jede Dokumentation mangelhaft ist, weil es die Erlebnisse der Leute, die beteiligt waren, eigentlich nicht in ihrer Ganzheit darstellen kann.
Eigentlich machen wir doch gerade im Moment was ganz Ähnliches. Wir führen ein Gespräch, das eigentlich ephemer ist. Normalerweise ist ja auch der Unterschied zwischen Poesis und Praxis. Also bringt man etwas, die aristotelische Unterscheidung zwischen Poesis und Praxis, bringt man etwas hervor, das bleibt, oder die Poesis, oder bringt man oder praktiziert man etwas im Moment, das dann aber mit dem Moment auch vorbei ist. Und ein Gespräch ist natürlich normalerweise eher etwas, das sehr anregend sein kann und einen bestimmt auch weiterbringt, aber das dann vorbei ist. Und jetzt
flüchtig ist.
Das etwas Flüchtiges, genau. Mhm. Und für mich ist das Anliegen, ein Gespräch aufzuzeichnen, das kommt natürlich aus dem Bedürfnis, irgendwas festhalten zu wollen, was sonst vergangen wäre. Also etwas Flüchtiges festhalten zu wollen, wohl wissend, dass ich es natürlich in dem Moment verändere, indem ich es festhalte. Weil wir anders sprechen, wenn wir uns ein Thema gesetzt haben, weil wir anders sprechen, wenn wir uns auf einer Party treffen, als wenn wir irgendwie Kopfhörer aufhaben. Müssen wir nicht unterscheiden an dieser Stelle zwischen Sendebewusstsein und dem Bedürfnis, etwas festhalten zu wollen? Weil das sind ja eigentlich zwei verschiedene Dinge.
Und man kann unter Umständen auch noch so was Drittes, was da dran hängt, so, also Aufmerksamkeit zu bekommen oder überhaupt wahrgenommen zu werden, sich zurückzuversichern, dass man existiert. Ich meine auch, also die Tatsache, also selbst nur so ein flüchtiges Wesen zu sein und vielleicht unwichtig zu sein, keine Rolle zu spielen, vergessen zu werden, das ist ja eine tiefe tiefe Verletzung oder Beleidigung eines im sich selbst wahrnehmenden Wesens. Das ist das ist schon, glaube ich, normal, dass wenn man sozusagen als relativ junger Mensch anfängt, über diese Dinge nachzudenken, dass man das irgendwie unerhört findet, dass man eigentlich so unwichtig ist. Und dann kommen natürlich so Vorstellungen, dass man irgendwas tut, was bleibt oder so, die kommen dann natürlich auf, und viele Leute kommen von dem Trip natürlich auch nicht mehr runter. Hm. Also aus meiner Sicht ist es natürlich, hat das immer ein bisschen was, lächerlich ist vielleicht ein bisschen zu gemein, aber so ein bisschen was Putziges. Also ich würde mich selbst, das, sozusagen auf der nächsten Ebene, würde ich das wieder irgendwie als so ein bisschen klein und unwürdig ansehen, unbedingt zu versuchen, mich da in so eine, auf die Art irgendwie ins Universum einzuschreiben. Und finde dann sozusagen die Flucht in die andere Richtung fast ein bisschen, also für mich jetzt ein bisschen würdevoller, zu sagen, okay, dann ist es eben so.
Es steht, ist die andere Richtung für dich, statt dich ins Universum jetzt vielleicht materiell oder mit Bedeutung einzuschreiben, ist die andere Richtung dann eher das Prinzip der Kuration?
Nee, so eher so dieses mir ins Fäustchen lachen, dass ich was gedacht habe, was ihr nie mitbekommt.
Also deine Gedanken für dich zu behalten.
Genau, und einfach zu denken so, Pech gehabt. Habt ihr leider keinen Anteil dran nehmen können. Nee, das ist natürlich, also das ist natürlich ein bisschen kokettiert damit, aber das Bild zu sagen, naja, es hat ja einfach selbst Zeuge zu werden von dem, was mit mir, in mir passiert, und zu wissen, das ist für andere Menschen jetzt irrelevant, oder zumindest sehen sie es nicht, und damit ist es dann effektiv irrelevant. Das kann man, ja, da kann man halt eben auch ein sublimes Vergnügen draus ziehen. Und ja, wie gesagt, für mich war das dann auf jeden Fall immer etwas, oder ist es auch noch naheliegender als dieses etwas verkrampfte, ich möchte irgendwie eine Spur in der Welt hinterlassen, sodass andere das sehen. Und ich meine, das ist ja nicht nur in der Kunst so. Also ich meine, es gibt sicherlich Unternehmer, die genauso ticken oder irgendwie dann Sprayer, die halt eben Tags in der hinterlassen. Das ist, glaube ich, sind ähnliche Motivationen.
Aber jetzt würdest du ja, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht sagen, dass du aufgehört hast zu produzieren, oder? Weil jetzt erstmal zu sagen, ich denke und ihr wisst nicht, was ich denke, das ist ja jetzt noch kein sehr produktiv, also das ist eine Bewusstmachung von dem menschlichen Zustand, von dem Zustand des Denkens, aber es ist ja jetzt noch kein produktiver Zustand.
Also weiß ich nicht. Also ich meine, also es ist produktiv in dem Sinne, dass ich irgendwie Energie umsetze und da passiert irgendwas an irgendeinem kleinen Winkel des Universums, dass dieser kleine Winkel des Universums eben irgendwas, irgendein Phänomen in meinem Kopf ist. Das, ja, das ist genauso ein kleiner Winkel des Universums, wie unsere Stadt ein relativ kleiner Winkel des Universums ist oder unsere ganze Spezies ein relativ kleiner Winkel des Universums ist.
Das sind jetzt räumliche Metaphern, die du nutzt. Ich habe gerade schon den Begriff der Kuration versucht, weil ich dachte, Zustände zu erreichen, die jetzt sich, die vielleicht flüchtig sind oder sich der Verwertungslogik entziehen, die könnte man ja unter so einem kuratorischen, ich kuratiere mir mein Leben, ist ja auch ein sehr überbenutzter Begriff in den letzten Jahren, so könnte man es ja beschreiben. Nächster Versuch, weil du diese räumlichen Metaphern benutzt, der Winkel in meinem Kopf oder ein Winkel des Universums, hast du gerade gesagt, ist der Begriff der Bühne sinnvoll? Macht der für dich Sinn? Also das Denken als Bühne oder das Denken auf einer Bühne stattfindend zu betrachten? Also ich versuche noch rauszufinden, wo, wenn wir diesen Werksbegriff anwenden wollen, wo ich mir denn vorzustellen habe.
Also ich operiere selbst für mich jetzt da nicht so sehr mit dem Bild der Bühne. Also ich habe eher diesen Winkel des Universums als Bild für mich selbst im Kopf, wenn ich halt eben darüber nachdenke, was da in mir passiert, was ich beobachte. Aber ich denke, die Metapher funktioniert auch. Also man kann das auch als eine Bühne begreifen, die man dann irgendwie wiederum beobachten kann. Ja.
Es gibt so ein ganz, ganz interessantes Buch von Sloterdijk, das heißt Denker auf der Bühne, ist ein Buch über Nietzsche. Und in dem Buch versucht er, die Aufklärung mit dem Drama zusammenzudenken. Und die Aufklärung ist ja jetzt eigentlich, also die Metapher der Erhellung ist ja jetzt eigentlich der Versuch, Licht in die Welt, also die dunklen Winkel der Welt zu erleuchten und hat was sich ausdehnendes. Das Wissen ist prinzipiell verfügbar oder zu erreichen und man kann es mehren. Und je mehr man sozusagen, je mehr Regionen und Bereiche man erhält, desto heller wird es insgesamt. Ne? Also und alles ist dem, es gibt eigentlich keine Winkel, die dem Verstand nicht zugänglich wären oder dem Denken nicht zugänglich wären. Und Sloterdijk versucht, das mit Nietzsche zu lesen, aber nicht aus so einem, oder nutzt Nietzsche, um die Aufklärung nicht immer noch mit Lichtmetaphern zu beschreiben, aber nicht mehr mit Metaphern, das gibt es da draußen und das ist hell, sondern bemüht den Begriff der Bühne und zeigt anhand von Nietzsches Denken, wie der sich eigentlich selber als Denker auf seiner eigenen Bühne inszeniert. Und zwar auch mit Bühnenlichtern, Scheinwerfern, vielleicht manchmal eine Fackel in der Hand haltend, aber eigentlich immer nur sein Denken ist in Sloterdijks Interpretation immer nur eine punktuelle Erhellung des Seins. Also kein großes Projekt der gesamten Menschheit zur Mehrung des Wissens, sondern im Denken, indem ich verschiedene, vielleicht auch Denkfiguren erschaffe, Begriffsfiguren erschaffe, kann ich als Denker selber Masken aufziehen und mich auf der Bühne meines eigenen Denkens in Szene setzen, aber nicht einfach nur, um Drama zu betreiben, sondern immer noch unter dem Projekt der Erkenntnis. Aber das Erkenntnis kann ich, die Erkenntnis ist ein anderer Erkenntnisbegriff. Es ist kein additiver, akkumulativer Erkenntnisbegriff. Es ist ein dramatischer Erkenntnisbegriff. Und das finde ich eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild.
Ja, ich habe dieses Buch von Sloterdijk nicht gelesen, aber ich kann das auf jeden Fall diesen Blick auf Nietzsche, das kann ich komplett nachvollziehen und da das eben zu zeigen, was daran anders ist als an diesem letztlich auch tollen Projekt der Aufklärung, das ist schon, kann man machen. Das
kann fruchtbar sein.
Ja,
auf jeden überhaupt Fall. Dieses Denken in verschiedene Teile des Selbst oder verschiedene Aspekte des Selbst als Figuren auftreten zu lassen, die miteinander in Diskussion oder im Dialog sind. Vorhin hast du ja auch schon mal das Wort multiple Persönlichkeit oder so an anderer Stelle verwendet, aber das kann man ja produktiv nutzen. Und,
aber zu meiner Zeit, also ich sag mal zu meiner Zeit, also zu einer Zeit, wo ich mich mehr mit Kunst beschäftigt habe da war das ja auch so eine Modekrankheit und auch eine große Mode in der Kunstwelt. Da hatte ja jeder eine multiple Persönlichkeitsstörung. Das war so, so ungefähr wie, ich glaube, wahrscheinlich konnte man mit einer multiplen Persönlichkeitsstörung auch besser an Funding rankommen, ähnlich wie das ist, wenn man heute irgendwie in der richtigen Weltregion geboren ist oder das richtige Geschlecht hat, also so eins, was ein bisschen komplizierter ist.
Aber ich meine es nicht multiple Persönlichkeit als Krankheitsbild, sondern die aktive, gewollte, temporäre, meinetwegen in der Produktion temporäre Selbstzersplitterung als produktives Werkzeug, um verschiedene Aspekte des Denkens auf die Bühne zu bringen.
Ja, also wie gesagt, damit haben so in den 90er Jahren wirklich Leute zumindest kokettiert oder ich habe mit Künstlern zu tun gehabt. Ich hatte mal so einen Gastprofessor aus Island, der hat wirklich ganz klar behauptet, er hätte eine multiple Persönlichkeitsstörung. Ich habe ihm das kein Stück abgekauft. Aber das war damals, war das Mode. Und interessanterweise fiel das natürlich auch mit der Zeit zusammen, als eben das Internet entstanden ist, oder zumindest für viele Leute dann eben in irgendeiner Weise plötzlich eine Rolle gespielt hat. Und Leute dann eben in solchen Newsgroups oder Foren bei CompuServe oder so angefangen haben zu kommunizieren und plötzlich gemerkt haben, da kann ich ja irgendwie mich ganz anders inszenieren als in meinem normalen Leben. Und ich kann ja auch 3 oder 4 oder 5 oder 6 Personas haben. Und dann, ich glaube auch da, das kam dann halt eben natürlich auch aus einer postmodernen Denke heraus, wurde das plötzlich attraktiv. Und dann wurde diese Krankheit zum einen zu einer Modekrankheit und zum anderen gab es aber auch ganz schön viel Diskurs da drumherum, dass eben dass eine Person nicht unbedingt an einen Körper gebunden ist, sondern dass man das irgendwie trennen muss. Und dass es natürlich genauso auch Personen gibt, die aus ganz vielen bestehen. Also zum Beispiel irgendwie eine rechtliche Person kann ja eine Firma sein, ein Staat sein und so weiter. Und das wurde da auf jeden Fall eine Weile viel diskutiert und da wurde viel drüber geschrieben und so.
Ja, da gehen irgendwie Poststrukturalismus und textbasiertes Internet, frühes Internet in den Foren ganz gut zusammen, ne? Um die Multiperspektive zu nutzen.
Ja, ich meine, ich glaube, das war auch so schon auf jeden Fall ganz interessant, das mal ein bisschen zu erforschen.
Ja, hast du da selber mitgemischt?
Nicht wirklich, wobei ich mir meinen ersten Online, also meinen ersten Username oder meine Persona, also meine erste E-Mail-Adresse und so, die war letzten Endes davon inspiriert. Das war Joao Flux, also Kurzform von meinem Namen und dann Flux, natürlich mit so einem bisschen Anklang auch an Fluxus, aber in erster Linie halt eben dieses fließend sich verändernde. Aber das war eigentlich, habe ich das nie, ernsthafter verfolgt oder da mich in irgendeiner Weise in Form, also auf ganz unterschiedliche Art inszeniert oder so. Also das habe ich weniger. Also mich haben am frühen Internet andere Dinge fasziniert. Oder was heißt fasziniert? Also fand ich eben interessant. Also für mich war es eben einfach eine neue Form der Öffentlichkeit, die eben eine Möglichkeit geboten hat, aus diesen Kunsträumen herauszukommen. Ich meine, das ist natürlich auch wahrscheinlich ein Thema, wo jeder, der sich mal ein bisschen ernsthafter mit Kunst befasst hat, hat irgendwann natürlich darüber nachgedacht. Das ist auch ganz wichtig gewesen in den letzten Jahren, dass man Dinge tut, die außerhalb dieses Kunstkontextes stattfinden. Aber das war damals natürlich tatsächlich eine ganz reale Möglichkeit, da irgendwie eine kleine Webseite zu machen, irgendwas drauf zu machen. Und dann, wenn 50 Leute das gesehen haben, hatte man ja schon mehr als in so einem normalen Projektraum.
Hello World, so. Da hat man doch das Publikum.
Genau, ja. Hello World. Und das und für mich war damals natürlich die Faszination schon so, okay, bis jetzt ging es immer darum, irgendwelche Sachen aus so einem Computer rauszubekommen. Dann haben Leute irgendwas ausgedruckt oder so. Ich hatte in Frankreich in meiner Kunsthochschule einen Kurs, der hieß Infografie. Und ich hatte selbst als Jugendlicher, habe ich richtig programmiert, halt eben mit so frühen Homecomputern und so. Und ich hatte dieses grafische Benutzerinterface und so, das hat mir alles gar nichts gesagt. Ich dachte, was ist das hier für ein lächerliches Zeug? Also die malen jetzt hier Bilder in der Quark Express und Photoshop, so frühe Versionen, so pixelige Bilder und dann wird das ausgedruckt mit irgendwelchen, also was soll das? Und dann plötzlich kam eben das World Wide Web und dann war klar, okay, jetzt geht es nicht mehr darum, dieses lächerliche Zeug da rauszubekommen, sondern jetzt findet die Realität da drin statt. und man muss da Dinge reinbekommen. Und das hat, da bin, ja, da habe ich eben angefangen, das ein bisschen zu erforschen. Aber ich habe, obwohl ich sehr mir dieser ganze Diskurs um diese multiplen Persönlichkeiten und Rollen, die man spielen kann, das war mir sehr bewusst, damit habe ich mich schon beschäftigt. Aber ich habe eigentlich in erster Linie geguckt, was gibt es für alternative Öffentlichkeiten. Und vor allen Dingen, also ich habe mich, ja, wie entkomme ich Eliten, die ich selbst nicht irgendwie verändern kann. Also ich habe jetzt gar kein Problem, Dinge für nur wenige zu tun. Ich habe nicht mal ein Problem, Dinge für nur mich zu tun, aber das war eine Möglichkeit, was zu tun, wo nicht so ganz klar ist, ist das jetzt irgendwie Popkultur, ist das Journalismus, ist das Kunst, sondern das ist eben irgendwas und irgendwelche Leute sehen das dann. Also das Publikum hat mich an der Stelle dann halt eben schon interessiert. Dann in der Folge halt eben auch relativ schnell auch den ökonomischen Kontext irgendwie zu, also zumindest die Möglichkeit zu haben, das irgendwie ein bisschen anders zu spielen und Dinge tun zu können, die eben eine freie Praxis sind. Das ist ein Begriff, der mir lieber ist als Kunst, ehrlich gesagt. Die nicht diesen Vorwand brauchen, dass es eben in so einem Kontext stattfindet. Und mit Kontext meine ich jetzt nicht nur die Galerie oder das Museum, sondern auch eben die ökonomischen Strukturen, in denen das passiert.
Du machst ja seit vielen Jahren schon, beobachte ich bei dir verschiedene Projekte und versuche, Gespräche oder Diskurse zu kuratieren, Leute zusammenzubringen. Es gibt ein Format, das du seit einem Jahr ungefähr machst, ne? Den Trouble Salon.
Kannst, ja, genau.
Ist das für dich zum Beispiel, wäre das für dich Teil deiner freien Praxis? Und vielleicht kannst du kurz erklären, was es dabei auf sich hat?
Ja, also das ist sicher Teil meiner freien Praxis. Ist was ich eben nicht alleine mache. Also es ist kollaborativ im Sinne von, okay, es sind erst schon mal Gespräche, aber ich habe halt eben auch Leute, mit denen ich das zusammen organisiere, mit denen die Idee zusammen entstanden ist. Und freie Praxis, durchaus auch ökonomisch, also ökonomisch betrachtet, Dinge tun, mit denen man eben kein Geld verdient oder auch etwas tut, was es einem dann wiederum leichter macht, Geld zu verdienen. Ich habe jetzt kein Problem damit, aber im Freien im Sinne, die Freiheit, das eben tun zu können, einfach zu nutzen und
Also frei heißt für dich dann ökonomisch befreit oder vom Geld abgekoppelt?
Also genau, nicht nur vom ökonomischen Zwang, aber der ist halt eben schon, der ist glaube ich in unserer Welt sehr, sehr wichtig. Also darüber, dass man Dinge in einem ökonomischen Kontext tut, entstehen eben auch bestimmte Regeln, was getan werden kann und wie was getan werden kann. Also wenn man Budgets auftreiben muss und wenn ich jetzt dieses Ideal habe, frei agieren zu können, dann muss ich mich von diesem Zwang eben auch befreien, sonst ist es eben keine Freiheit. Und ich bin natürlich nicht absolut frei, also ich tue ja Dinge, um Geld zu verdienen. Ich arbeite, ich mache Sachen, die zum Teil Spaß machen, die zum Teil nerven und so weiter. Aber für mich ist das eben einfacher, einerseits mein Leben mit diesen marketable Skills, die ich so zufällig irgendwie erworben habe, zu bestreiten und an meinem alten Projekt weiterzuarbeiten, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, eben das zu tun, was ich wirklich für mich tun will, ohne mir sicher zu sein, ob ich mir dabei in die Tasche lüge oder nicht. Aber wenn ich einen Großteil meiner Zeit eben damit verbringe, Geld zu verdienen, habe ich die Freiheit, den anderen Teil meiner Zeit zumindest ernsthaft zu versuchen, das zu tun, was wirklich ich will. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt weiß, was ich wirklich will. Und diese, also so Formate wie jetzt der Trouble Salon, da entstehen eben genau Momente, wo ich in diesen, wo ich auch in diesen Flow komme, wo wir eben Gespräche haben. Ich bin, natürlich sind da andere Leute dabei und es ist eben unvorhergesehen, aber
es ist ja ein kleiner Kreis, ne?
Es ist ein kleiner Kreis. Wir haben da maximal 12 Leute, die sprechen und wir haben natürlich Leute, die auch immer wieder kommen, aber es sind immer mal Leute dabei, die ich dann auch noch nicht kenne und wir sagen, dass wir unsere Gäste hart kuratieren. Also wir wollen.
Also doch Kuration.
Ja, genau. Aber wir kuratieren sozusagen unser Publikum.
Wir kommen schön zusammen.
Genau, das ist übrigens, ohne jetzt nochmal wieder abdriften zu wollen, was ich auch irgendwie ganz gut finde, wenn man so eine Konstellation von Dingen hat und Begriffe und dann irgendwas tun kann, das einfach alles mal so ein bisschen umzusortieren und zu sagen, okay, wir kuratieren jetzt nicht die Kunst, sondern wir kuratieren das Publikum. Was passiert dann? Das sind so Techniken, die ich eigentlich ganz gerne anwende und ja, das macht mir eben Spaß. Und dieser Trouble Salon, da komme ich dann eben in diesen Gesprächen an Punkte, wo ich anfange zu spielen, wo ich merke, so jetzt passiert bei mir was. Irgendjemand sagt was mich wirklich, was bei mir irgendwas triggert, was irgendeinen Gedanken auslöst, den ich so vorher noch nicht hatte, oder ich habe irgendwie schalkhaft eine Idee, die ich jetzt da mal in den Raum werfen könnte, und wir kuratieren das Publikum hart, weil es natürlich, wenn man da mit 12 Leuten in einem, also spricht, funktioniert das natürlich nur noch, wenn das Leute sind, die einen ähnlich spielerischen und reflektierten Ansatz haben und nicht unbedingt in erster Linie Recht haben wollen. Und natürlich dann auch, einfach die entsprechenden Umgangsformen haben, dass ein Gespräch zustande kommt. Das ist ja, das können ja auch nicht alle Leute.
Ja. Ja. Ja, das Publikum, ihr kuratiert das Publikum und das Publikum wird natürlich trotzdem, also es ist ja selbst Produzent und Publikum und das wird, es gibt so eine, es vermischt sich so ein bisschen. Das ist ja auch ein Format, mit dem ich auch ein bisschen rumexperimentiert habe, mit in Kollaboration mit einer befreundeten Künstlerin, Fat Sans. Und die hat ein Format gestartet, das heißt Precarious Gossips. Und das ist ein Gesprächsformat, das nicht so sehr über die Kuration des Publikums funktioniert, wie du das gerade beschreibst, obwohl der Rahmen sehr begrenzt ist, sondern sehr stark mit dem Setting arbeitet. Es ist wieder interessant, wie der Begriff der Bühne oder des Settings oder der theatralischen Gestaltung hier wieder auftaucht. Und zwar finden diese Abende, die Gesprächsabende, sind in den Luxussuiten von Hotels statt. Also sie werden gefördert von verschiedenen Hotels. Das ist ein Format, das auch reisen kann, das einem für den Abend und für die Nacht einen relativ großen Raum zur Verfügung stellt. Und zwar sind das Räume, die sich das Publikum wahrscheinlich normalerweise nicht leisten würde oder könnte. Und was besonders ist an diesem Format, ist, dass es dass das Setting sehr ungewöhnlich ist, dass es und dass es Open End ist. Also theoretisch kann das die ganze Nacht gehen. Die Gäste, die kommen, die eingeladen sind, sind auf vielleicht, sagen wir, 15 bis 20 beschränkt. Und es gibt schon so es gibt immer ein vorgegebenes Thema und Sprecher. Und ich habe mit Fett eben öfter kollaboriert und war eine ihrer Gesprächspartnerinnen. Aber es ist explizit so gedacht, dass sich das Gesprächsformat irgendwann ausziehend und auf den Raum öffnet. Und es ist sehr interessant zu beobachten, erstens, wie jeder dieser Abende komplett anders verläuft und zweitens, wie stark der Raum Einfluss nimmt auf das Gespräch. Weil dadurch, dass es keine klassische Publikumsbühnensituation ist, sondern ein Setting, in dem man sich irgendwie auf die Couch oder aufs Bett oder auf den Teppichboden setzen muss oder so, entsteht natürlich erstmal eine ganz andere Atmosphäre. Und zweitens ist es eben zeitlich nicht eingegrenzt und das heißt, das Format öffnet sich irgendwann. Das heißt, wir beginnen zu sprechen und über die Zeit, je offener die Leute werden, mitzureden, desto mehr schalten sie sich ein und wir und die eigentlichen Sprecher ziehen sich im Laufe des Abends so ein bisschen aus dem Gespräch zurück. Nicht ganz natürlich, vielleicht noch als in so einer Art Moderatorenrolle auf jeden Fall noch mitsprechend, aber das Publikum rückt über den Abend graduell in das Gespräch mit ein. Und das ist ganz spannend zu beobachten, was da passiert. Das Publikum wird auch, verändert sich auch, weil nicht alle irgendwie 6 Stunden lang bleiben wollen. Und das heißt, manche gehen nach 2 Stunden. Es kommen aber keine dazu. Alle müssen auch pünktlich sein, das ist auch wichtig. Und von einer Situation, wo 2 Menschen in einer Hotel-Luxus-Suite auf dem Bett sitzen und reden, wird es dann meistens, bleibt am Ende noch eine Gruppe von 3, 4 Leuten übrig, die dann ganz intensiv weiterredet. Und meistens bleiben die gesetzten Themen den ganzen Abend rahmengebend. Und das ist ja was bei deinem Trouble Salon, ich war ja auch, durfte ja auch schon 2-mal Gast sein, bin reinkuratiert worden, bemerkenswert ist, dass trotz einer Gruppe von 12 Leuten ein vorgegebener Gesprächsrahmen mit als gemeinsamer Effort, als gemeinsames Projekt aufrechterhalten wird. Es ist ja nie passiert, auch in diesem Gesprächsformat, bei Precarious Gossips ist es eigentlich auch nicht vorgekommen. Es gibt natürlich mal Abweichungen und so, aber man kommt immer wieder auf dieses gemeinsam gesteckte, vorab abgesteckte Feld zurück. Das ist irgendwie, als wäre es in die Mitte gelegt und bleibt so ein Magnet und Bezugspunkt.
Ja, also ich finde auch, dass ich finde das auch also überraschend tatsächlich, dass das so gut funktioniert. Ich glaube, eine wichtige Sache ist, dass vielleicht die Leute, die dann dabei sind, dass die eben genau diesen spielerischen Ansatz haben und einfach wirklich in den Flow kommen und eben nicht irgendwas außerhalb dieser Situation verfolgen müssen. Also die müssen sich nicht inszenieren, die müssen jetzt nicht irgendwie ihren Chef beeindrucken, die müssen jetzt nicht dafür sorgen, dass dieses Gesprächsformat nochmal einem anderen Publikum gefällt oder beziehungsweise wenn das vielleicht doch der Fall ist, dann vergessen sie es zumindest nach einer Weile und dann findet halt eben dieses, ja, ein echtes Gespräch statt. Und ein Grund, warum da interessante Sachen zustande kommen, ist wahrscheinlich, dass wir, also Gespräch ist ja eine alte Art, wie wir miteinander eben kommunizieren. Also das heißt, wir sind auch rein physisch wahrscheinlich ganz gut darauf ausgelegt, das zu tun. Das heißt, wir müssen nicht irgendwie anders funktionieren, als Menschen eben nun mal funktionieren müssen. Und gleichzeitig sind dann natürlich in solchen Situationen Leute, die vielleicht auch ein bisschen ähnlich gelagerte Faszinationen und Interessen haben, sodass eben dann das Spiel zustande kommt oder der Ball rollt, könnte man ja auch fast sagen. Mm.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so sehr an den Einzelpersonen festmachen würde. Jetzt sozusagen, man muss nur das richtige Publikum kuratieren und läuft es von alleine. Ich glaube, dass die Absteckung des Rahmens wirklich nicht zu unterschätzen ist und dass das vorgegebene Thema natürlich so einen Rahmen abstecken kann und vielleicht sogar wichtiger ist als das. Ja, also vielleicht ist das eine Mischung. Aber wenn man mal überlegt, wie schwierig das ist an einem normalen Dinner, wenn man 6 Leute zusammenbringt und oder sagen wir, es sind 8 Leute und ein gemeinsames Gespräch, das an dem alle beteiligt sind und aus dem alle was ziehen, aufrechtzuerhalten. Das ist ja quasi unmöglich. Das funktioniert manchmal, dann war es ein besonders gelungener Abend. Meistens splitten sich ein paar Gruppen ab oder haben sich lange nicht gesehen und es gibt eine Subunterhaltung und so weiter. Also es ist sehr schwierig. Trotzdem vielleicht ist es so ein bisschen, hat es was zu tun mit der Auffassung, warum man redet und was, welchen Zweck die, das Sprechen an dem Abend oder Tag oder wie auch immer dem Zusammenkommen dient. Weil wenn man, wenn es eine rein soziale Veranstaltung ist, dann geht es ja erstmal darum, dass das Sprechen nicht aufhört. Also das Sprechen dient oft weniger dem Informationsaustausch als als einem gemeinsamen, ist auch ein gemeinsames Projekt, aber es ist eher ein soziales Projekt. Es ist wie so ein soziales Geflecht. Man unterhält sich, aber man spielt Bälle in die Runde, damit auch andere zurückkommen, damit eigentlich nicht der unangenehme Moment entsteht, wo keiner was zu sagen hat oder wo eine, also Stille wird als unangenehm empfunden. Das heißt, es ist ein gemeinsames Projekt, aber es ist vielleicht eher sowas wie ein Fließen, das Sprechen am Laufen halten, so dass sich alle einigermaßen wohl dabei fühlen. Was jetzt der Trouble Salon macht oder was auch Precarious Gossips macht, ist, ist eher einen Rahmen abstecken, in dem es einen gemeinsamen, den gemeinsamen Versuch gibt, über den reinen, die reine Aus, den reinen Austausch von Sprache, das reine am Laufen halten von Sprache hinauszugehen und wirklich etwas zusammen zu entwickeln, einen Gedanken zusammen zu entwickeln oder ein Thema von möglichst vielen verschiedenen Seiten zu beleuchten. Und das ist eigentlich schon sehr nah dran an meinem Verständnis von Gesprächen als Kollaborationen oder das, deswegen heißt ja dieser Podcast auch Eclectic Engineering, weil es ein gemeinsamer, kollaborativer, fast ingenieurartiger Effort ist, was zu entwickeln, während man redet. Und dann ist das Gespräch eigentlich rückwirkend das Produkt, das Gespräch ist beides gleichzeitig. Es ist der Fluss und es ist das Produkt. Und die Setzung von einem Thema suggeriert an das Publikum ja schon, es geht hier uns heute um was und lass uns einen Gedanken gemeinsam entwickeln. Und vielleicht funktioniert es deswegen so gut. Andererseits habe ich auch an genug Salons teilgenommen und genug andere Versuche gestartet, gute Gespräche zu kuratieren. Es hat nicht so gut funktioniert.
Ja, also noch mal ein Versuch dazu, dieses Thema zu setzen. Also in unserem Fall, im Trouble Salon, ist es ja ein Problem, das wir oder jemand von uns hat, was man dann, was alle dann gemeinsam besprechen. Aber das ist ja trotzdem trotzdem gesetzt. Also wir überlegen uns ja vorher gemeinsam, welches Thema wir da setzen, und das schafft eben eine Klammer. Und das ist im Prinzip so, dieses Thema ist dann eigentlich der Ort, an dem die Leute zusammenkommen. Das spielt vielleicht eine ähnliche Rolle wie jetzt ansonsten das Kunstwerk. Also vielleicht ist dieser eine Satz, in dem dieses das Problem formuliert ist, vielleicht ist das tatsächlich so etwas Ähnliches wie ein Kunstwerk, was man jetzt diesem kleinen Publikum von 12 Leuten hinstellt, und die lassen sich darauf ein. Und die sind ja auch gekommen, weil sie es interessant finden. Also ich meine, wir kuratieren zwar hart im Sinne von, nicht jeder darf kommen, aber wir zwingen ja auch niemanden zu kommen. Und ja, vielleicht ist da an der Stelle, ist das sozusagen dann im Kleinen eine ähnliche Situation wie das, was vielleicht Kunst im Großen tut, dass es eben irgendwelche kulturellen Punkte, Fixpunkte schafft, wo man zusammenkommen kann und einen Anlass hat, drüber zu reden und sich damit auseinanderzusetzen. Das kann irgendwie auf unterschiedliche Art funktionieren, aber vielleicht ist das wirklich so das Grundmuster, was was vielleicht dann auch funktioniert und tragfähig ist. Und warum dann im Großen auch Kunst in irgendeiner Weise funktioniert und warum wir irgendwie weiter noch Museen bauen und Kunstausstellungen organisieren und Zeitschriften dazu rausgeben und sowas.
Weil es Orte der Kommunikation sind.
Genau, weil das irgendwie Orte sind, an denen die Leute zusammenkommen und dann eben ein... ich meine, ich hatte jetzt irgendwie den Begriff Spiel auf der Zunge, will den aber vielleicht gar nicht so benutzen, weil es eben was sehr Reales ist. Es ist ein, aber es ist schon irgendwie so eine Art Spielregel, die da ist. Und die Spielregel, ich glaube, Leute funktionieren ganz gut mit Spielregeln. Also das machen sie eben auch dann ganz gerne. Man spielt gerne Spiele, wo es eine Spielregel gibt, die einerseits das Spiel begrenzt und andererseits ganz viel, also endlos viele Spielzüge ermöglicht. Das ist, glaube ich, eine, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt.
Genau, und das klar ist, aus diesen Spielregeln tritt oder aus diesem Rahmen tritt man jetzt auch nicht raus. Du hast gerade gesagt, ich hatte ein leichtes Zögern bei dir bemerkt, das mit dem Spiel zu vergleichen, weil Spiel leicht die Konnotation von Leichtigkeit oder es ist nicht so ernst oder sowas hat. Aber ich glaube, dass das Spiel sogar ganz große Ähnlichkeiten mit der wissenschaftlichen Methode aufweist. Also dass es eigentlich ganz ähnlich funktioniert. Also du setzt dir einen Rahmen und definierst Regeln, die von denen du auf gar keinen Fall abweichen darfst. Und innerhalb dieses gesetzten Rahmens kannst du was entwickeln, was du dann später als Produkt verwerten kannst. Das ist eigentlich die wissenschaftliche Methode und das Spiel sind sich eigentlich sehr verwandt.
Ja, also mein Zögern war in erster Linie, dass ich nicht noch so ein großes Fass aufmachen wollte, weil Spiel ist für mich eben auch so ein sehr zentraler Begriff und gleichzeitig auch so ein Begriff, der halt eben leicht ganz unterschiedlich verstanden wird und also ein Spiel... In der Definition zeichnet sich eben natürlich durch diese Begrenzung aus, dass es ein Innerhalb und ein Außerhalb des Spiels gibt. Es gibt aber auch ganz viel, Möglichkeiten des Missverständnisses um den Begriff drumherum. Also zum Beispiel versteht man unter Spiel auch etwas Sinnfreies, was dann wiederum ganz in der Nähe von dem ist, was irgendwie für mich diese Free Practice oder Kunst ist. Aber... Wenn man jetzt zum Beispiel an Spieltheorie oder so denkt, hat Spiel auch ganz viel mit Wettbewerb zu tun und kann halt eben auch auf eine sehr ökonomische Begrifflichkeit verstanden werden. Also deswegen mein Zögern, hier so ein sowas in die Runde zu werfen, ohne das dann tiefer erläutern zu. Ich kann es ja.
Ja, und dann hat es ja aber im Englischen gibt es ja die Unterscheidung zwischen Play und Game.
Genau.
Und im Deutschen haben wir nur das eine Wort Spiel und Play wird eher verwendet, um das offene Ergebnis, das Spiel mit dem offenen Ergebnis zu beschreiben und Game ist eben genau dieses methodisch gesetzte Rahmen mit sehr klaren Spielregeln. Und jetzt ist aber die Frage, wenn wir das wieder rückbringen wollen auf das Kunstverständnis und oder warum auch diese Gesprächsformate funktionieren oder nicht funktionieren. Oft wird der Play-Aspekt von künstlerischen oder Gesprächsformaten vorangenommen, obwohl eigentlich ein Game-Aspekt greifen ist. Und vielleicht ist Kunst oder so ein Gespräch auch oft dann erfolgreich oder als kollaborativer Effekt oder als kollaboratives Unternehmen, Unterfangen erfolgreich, wenn es sich eher um diesen Game-Aspekt des Spiels handelt. Weil man dann nämlich dieses abgesteckte Feld hat und sowas wie Teamgeist entwickeln kann. Ja. Also Teamgeist im Sinne, wir alle beziehen uns mit in unseren verschiedenen Positionen auf dasselbe Spiel und daraus brechen wir auch nicht aus.
Ja, wobei natürlich dann, wie gesagt, innerhalb dieser gesetzten, also gerade bei diesen Gesprächsformaten, innerhalb dieser gesetzten Grenzen, geht es natürlich genau wieder um diese Playfulness und dieses Experimentieren. Also wir wollen eben genau nicht Leute, die da ihr Killer-Argument anbringen oder die einfach sagen, na, ist doch einfach so und so, also so verhält sich das. Oder die anderen Leuten sagen so, was, wie blöd ist das denn? Sondern wir wollen da ja Leute haben, die sich gegenseitig immer wieder weitertreiben und die eben ja Dinge hinzufügen, also sagen, die wiederum anschlussfähig sind und die einen Spaß daran haben, dass da jemand anderes noch wieder was hinzufügt. Und das ist eben genau wieder dieser offene Teil.
Den es natürlich im Game auch gibt.
Genau, das meine ich. Also das heißt, man hat halt eben eine Begrenzung nach außen, aber wenn das nicht gleichzeitig dazu führt, dass es innerhalb dieser Grenzen unendlich viele Möglichkeiten gibt, dann wird das langweilig. Mhm. Also das kann man auch bei Sportspielen sehen. Also die Spiele, die jetzt Leute sich auch im Fernsehen angucken, das sind halt eben Spiele, die zwar relativ klare Regeln haben, aber meistens ganz viele Möglichkeiten bieten. Also Fußball zum Beispiel, da kann ganz viel passieren. Also die Spiele sehen nicht gleich aus. Und es gab mal zum Beispiel im Tennis Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre das Problem, dass die Leute so schnell aufschlagen konnten, dass keiner den Ball zurückspielen konnte. Dann wurde es langweilig. Dann mussten die da was ändern, einfach damit das Spiel interessant bleibt, weil ansonsten kann man das einfach ja, im Prinzip ausrechnen, wer gewinnt am Ende.
Ja, jetzt hast du gerade gesagt, was ihr nicht wollt bei diesem Format, sind Leute, die, die vielleicht sagen, so ist es oder so ist es nicht oder das ist doch Blödsinn, was du sagst oder so.
Genau.
Gleichzeitig, ich glaube, ich würde dir noch gerne eine Unterscheidung einführen, weil ich weiß, dass du selber ganz gerne mal den Devil's Advocate spielst oder diese Rolle einnimmst, wenn du das Gefühl hast, dem vielleicht dem Gespräch eine Richtung geben zu wollen oder das Gespräch proben zu wollen oder da was Neues einbringen zu wollen. Mhm. Und ich glaube, würdest du nicht sagen, dass das für dich trotz natürlich in Ordnung ist, wenn jemand eine vielleicht etwas provokante Position einnimmt, solange es nicht doktrinär ist, solange das vielleicht nicht mit seiner Überzeugung 100% übereinstimmt, solange es Spiel bleibt?
Also für mich ist wichtig, dass es eben anschlussfähig bleibt, dass man eben weiter sprechen kann. Ich will da sogar Leute mit extremen Positionen haben. Also ich bin, wenn da jemand irgendwas sagt, was ich halt eben völlig unheard of finde, dann hab ich selbst eine gute Zeit. Dann denke ich so, ah geil, okay, dann gehe ich da rein. Aber ich gehe selbst eher rein, wenn ich das Gefühl habe, so jetzt rollt der Ball nicht so richtig oder jetzt hängen wir hier an einer Stelle und es geht nicht wirklich weiter und keiner findet da so eine Tür, um da rauszukommen aus diesem vielleicht irgendwie, ich kann mal auch sagen, so eine Art lokales Maximum oder so, wo man irgendwie denkt, okay, das ist jetzt hier interessant, aber irgendwie hängt man da fest. Und da spiele ich, also schreite ich gerne ein und bin auch gerne der Devil's Advocate in dem Sinne, dass ich den Leuten mal Perspektiven aufzeige, auf die sie selbst vielleicht so nicht so kommen und kann. Und interessanterweise bereite ich mich normalerweise auch überhaupt nicht dann auf solche Themen großartig vor. Hab dann aber oft, wenn ich dann in so einer Situation bin, das Gefühl, dass ich irgendwie besser vorbereitet bin als die meisten anderen da so. Und frage mich manchmal so, was passiert da so im Vorfeld von einer Sache in meinem Kopf? Also ich bin wirklich...
Das unbewusste Vorbereiten meinst du jetzt?
Genau.
Sprichst du von dem Trouble-Salon oder meinst du Gesprächssituationen im Allgemeinen?
Schon, also von dem Trouble-Salon im Besondere, aber auch wenn ich bei so kleineren Vortragsveranstaltungen mal was mache oder so. Also auch das ist für mich schon, also habe ich wahrscheinlich schon fast so eine Art Lernbehinderung oder so. Ich kann mich echt nicht hinsetzen und irgendwas, also vorbereiten im engeren Sinne, wie andere Leute das machen. Ich kann irgendwie Sachen zusammenbauen. Also ich kann auch eine Präsentation machen. Ich kann irgendwie für so eine Präsentation lustige Bildchen malen und habe dann auch einen inneren Dialog mit mir. Aber wenn ich das dann gemacht habe, mich nochmal hinsetzen und das nochmal durchgehen und mir das nochmal zu überlegen und nochmal zu überlegen, was sage ich dann jetzt wirklich und so, das kann ich einfach gar nicht. Also das ist mir so zuwider, das ist mir ungefähr so zuwider, wie meine Steuererklärung zu machen. Und das ist mir ganz schön zuwider.
Also wenn du sprichst oder wenn du vorträgst, dann trägst du, dann bist du zwar vorbereitet, thematisch vorbereitet, aber du hast jetzt keinen Vortrag einstudiert.
Ja, kann ich gar nicht. Also es ist vollkommen unmöglich. Es ist für mich unmöglich, irgendwas auswendig zu lernen. Und ich muss zugeben, dass ich oft, also gerade bei so Vorträgen, habe ich oft, während ich vortrage, Ideen, die ich vorher noch gar nicht hatte. Und da zucke ich auch normalerweise nicht und werfe die dann einfach rein. Bin dann echt fasziniert, dass es funktioniert. Es ist auch bestimmt schon ein, zweimal schiefgegangen. Also schiefgegangen im Sinne von eher peinlich geworden. Aber im Allgemeinen funktioniert das sogar ganz gut. Und wahrscheinlich ist diese Situation für mich so eine Art Stimulus, dass mein Kopf dann irgendwie Dinge produziert, die er all dem anders nicht produziert. Aber ja, anders kann ich es halt eben auch irgendwie nicht.
Es gibt bei Douglas Adams in einer, ich glaube, das ist in der Dirk Gently Trilogie, es gibt diesen das ist ja eigentlich Detektiv, Dirk Gently.
Dirk Gently, ja.
Genau.
Long Dark Tea Time Episode.
Genau. Und da gibt es die eine Figur, ich glaube, das ist, es ist nicht er selber, ich weiß gar nicht mehr, wer das ist, aber es gibt jemanden, der kann nur denken, wenn er mit irgendwem spricht. Und hat aber schon alle Freunde, Familie so abgenutzt in seinem Freundeskreis, dass er irgendwann bei seiner Sekretärin gelandet ist. Und selbst die kann es nicht mehr aushalten. Und deswegen haben die ein Arrangement oder eine Lösung gefunden, dass er ruft bei Freunden an und quatscht denen die Anrufbeantworter voll. Und die Sekretärin ist dazu da, am nächsten Tag rumzufahren und die Kassetten einzusammeln. Aber er kann nicht anders, es würde nicht, und da haben wir wieder das Publikum oder den anderen drin. Er kann nicht einfach in ein Diktiergerät sprechen, sondern es muss an jemanden adressiert sein. Und er muss dabei eine Person vor Augen haben. Und deswegen ruft er seine Freunde an und quatscht denen den Anrufbeantworter voll.
Wie heißt der?
Ich habe das jetzt gerade. Ich glaube, das ist dieses The Long Dark Time of the Soul. Aber ich bin gerade nicht sicher.
Ist das Dirk Gently?
Nee, es ist nicht er selber.
Dirk Gently selbst ist nicht.
Nee. Ich glaube, es ist jemand, der umkommt beim Autounfall, aber das ist jetzt alles gerade sehr vage.
Okay. Ja, es ist natürlich
aber ich habe mir diese Szene, diese Figur, diese Denkfigur gemerkt, weil das einen kleinen, aber feinen Unterschied macht, ob man im Digitiergerät spricht oder ob man seine Freunde anruft und die sind eben gerade nicht da. Und wenn man, ob man im Selbstgespräch ist, ob der Rahmen, den man sich selber setzt, der des Selbstgesprächs ist oder der Rahmen des Gesprächs ist. Ich glaube, das macht für manche Menschen einen Unterschied. Für mich zum Beispiel auch. Ich könnte nicht, wenn du jetzt nicht hier säst, könnte ich die Stunde oder ich weiß nicht, wie lange wir reden, nicht alleine führen. Ich könnte nicht im Selbstgespräch sein.
Ja, also geht mir auch so. Und vor allen Dingen halt eben nicht auf so eine konzentrierte Art. Also ja, interessant, wie oft Douglas Adams einfach so den Nagel auf den Kopf trifft.
Ja, das und dann immer durch solche Figuren. Es gibt ja auch diesen wunderbaren, das habe ich gerade in einem Vortrag verwendet, diesen wunderbaren elektrischen Mönch, der, weil die Menschen nun mal glauben müssen und nicht anders können, erfinden sie ein Gerät, den elektrischen Mönch, der an ihrer Stelle glaubt. Und das ist, damit hat er, glaube ich, schon vorweggenommen, was Slavoj Žižek später als Interpassivity bezeichnet. Ja. Und ich weiß nicht, ob Žižek sich jemals auf Douglas Adams bezieht oder ob das vielleicht sogar zeitgleich war, aber es ist der gleiche Gedanke. Also es gibt Beschaffenheiten des menschlichen Seins oder der menschlichen Art. Also es gibt einfach Grundzüge des Menschseins und die sind aber gleichzeitig auch eine Last, selbst wenn es sowas ist wie Glauben oder Spaß haben, in Žižeks Fall, Lachen, und das kann man dann an Maschinen outsourcen. Großartiger Gedanke.
Ja, perfekt. Das ist ja vielleicht das große Projekt, an dem wir gerade dran sind, alles an Maschinen outzusourcen. Also es ist so ein Gedanke, den ich habe, ist, dass wir sourcen die Produktion schon an Maschinen aus, Dinge werden automatisiert und so weiter. Interessant wäre eben auch den Konsum, den Maschinen, an die Maschinen outzusourcen. Und ich glaube tatsächlich, dass das passieren wird. Also, aber das ist ja auch so ein ganz, ganz großes Thema, was wahrscheinlich jetzt wirklich in den Rahmen sprengen würde.
Da machen wir dann eine andere Podcast-Folge für.
Genau, ja. Ganz genau. Aber wie gesagt, ich glaube halt eben der, also was Konsum und was Produktion ist in unserer Welt, das, auch da, das kann man auf eine bestimmte Art, wird das austauschbar. Aber das ist dann vielleicht jetzt der Cliffhanger.
Ja, das ist der Cliffhanger. Super. Ja. Vielen Dank, Joachim.
Ja, besten Dank.